Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief. Schlagt gerne mit mir auf zu 1. Petrus, Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3. Wir betrachten heute die Verse 5 und 6, ich lese aber ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah, den Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir wollen dein Wort in unseren Herzen bewahren, damit wir nicht gegen dich sündigen. Und so bitten wir dich, dass du uns deine Gnade schenkst, dass wir auch dieses Wort aufnehmen, bewahren und danach tun. Dass wir so leben, wie es dir gefällt und köstlich und lieblich, teuer in deinen Augen ist. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort jetzt an uns arbeitest. Herr, zu deiner Ehre und zum Wohl deiner Braut, deiner Gemeinde. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Apostel Petrus zeigt uns, wie eine christliche Ehefrau aussehen sollte. Wir wissen, dass weltliche Frauen sich vor allem um ihr Äußeres kümmern. Um Kosmetik, um Diäten, um Mode, um Styling, um Schmuck und heutzutage sogar um Schönheitsoperationen. Sie investieren viel Zeit, Kraft und Geld in ihren Look. Und nun, das haben wir auch gehört, es ist sicher gut und recht, wenn eine Frau sich um Körperpflege bemüht und um ein hübsches Äußeres bemüht ist, keine Frage. Aber Petrus warnt hier vor Eitelkeit. Zu meinen, unser Äußeres sei unser wahrer Schmuck. Ja dann, wenn das so wäre, dann sind wir wahrlich oberflächlich. Denn Gott schaut tiefer. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Er schaut auf das innere Wesen der Ehefrau. Und die Frage ist, was Gott hier mit seinen prüfenden Augen in deinem Herzen vorfindet und ob es ihm gefällt. Petrus sagt uns, was wirklich kostbar, lieblich in den Augen des Herrn ist, was er vorfinden möchte, nämlich das innere Wesen einer Frau, das mit einem ewigen, unvergänglichen Schmuck geschmückt ist, nämlich mit einem sanften und stillen Geist. Ein Geist, der zurückhaltend und dezent ist, nicht aufdringlich und herrisch und vorlaut und eitel. Demütig, nicht dominant. Zart, nicht zänkisch. Ein Wesen, das sich dem Ehemann freudig und bereitwillig unterordnet, eben ein sanfter und stiller Geist. So sagt der Apostel, soll eine Christin in ihrem Inneren sein. Dies ist das biblische Schönheitsideal, das du anstreben sollst und das du erfüllen sollst, um schön zu sein in Gottes Augen. Meine Frage lautet erneut: Möchtest du das überhaupt? Ist das wirklich dein Herzensanliegen? Also arbeitest du daran? Strebst du danach? Prüfst du eigentlich dein eigenes Verhalten jetzt in den letzten Wochen? Dein Auftreten, dein Reden, dein Denken? Trifft das auf dich zu? Liebe Schwester, ich hoffe, du bewegst all das, was du hörst und trachtest danach, immer schöner zu werden in den Augen deines geliebten Schöpfers und Erlösers. Denn das ist, was wirklich zählt. Weißt du, was dir dabei helfen kann? Wenn du Vorbilder hast, an denen du dich orientieren kannst. Frauen, an denen du sehen kannst, was es nun bedeutet, einen sanften und stillen Geist zu haben. Denn für das Schönheitsideal dieser Welt gibt es ja unendlich viele Vorbilder. Wir müssen nur die Zeitschriften aufblättern, die Filme schauen, Fernsehen, Internet, die Plakate. Überall zeigt uns die Welt, was sie ja für vorbildlich attraktiv hält. Aber wenn du Gott fürchtest, dann kannst du nichts anfangen mit diesen Vorbildern. Du musst woanders schauen. Du musst dich an etwas anderem orientieren. Du brauchst gute Vorbilder, die dir vorleben, was es bedeutet, schön in Gottes Augen zu sein. Und nun, der Apostel Petrus stellt uns heute Morgen Vorbilder vor Augen. Und die wollen wir uns anschauen. Mein erster Punkt lautet, das Vorbild der heiligen Frauen, konkret das Vorbild von Sarah. Vers 5. Denn so, mit einem sanften und stillen Geist, denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Nein, ihr sollt euch nicht an weltlichen Frauen orientieren, ihr sollt euch an heiligen Frauen orientieren. Heilige Frauen, das heißt Frauen, die ausgesondert sind von der Welt, um Gott zu gehören, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Heilige Frauen. Frauen geziert durch einen heiligen, himmlischen Schmuck Gottes, nämlich mit einem sanften und stillen Geist. Petrus spricht von heiligen Frauen, die einst gelebt haben. Gemeint sind Frauen aus alttestamentlicher Zeit. Die gläubigen Frauen, von denen wir lesen im Alten Testament. Was taten diese heiligen Frauen? Petrus nennt hier zwei Dinge. Zunächst, sagt er, setzten sie ihre Hoffnung auf Gott. Vers 5. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Diese heiligen Frauen haben sich mit allem, was sie sind und haben, ganz auf den Herrn geworfen. Sie vertrauen dem Herrn, sie kennen ihren Gott und sie erwarten alles von ihm. Das ist übrigens die Grundvoraussetzung für biblische Unterordnung. Diese Einstellung der Hoffnung, Bezug auf Gott musst du haben. Denn ich tue, was Gott sagt und hoffe ganz auf ihn, dass er mich dabei segnen und lohnen wird. Er hat alles in seiner Hand und am Ende wird er alles gut machen. Wenn ich doch nur tue, was er fordert, wird er mich segnen und alles zum Guten mir dienen lassen. Wenn du diese Hoffnung hast, dieses Vertrauen darauf, dass Gott gerecht ist, dich segnet und dich lohnen wird, dann wirst du nicht streiten, wenn es um das Thema Unterordnung geht. Du wirst dich nicht durchsetzen wollen und irgendwie selbst herrschen wollen. Du willst nicht selbst Herr der Lage sein. Nein, du vertraust ganz dem Herrn. Alle deine Hoffnung setzt du auf ihn. Und wenn du seinen Willen tust, dich deinem Mann unterordnest, so vertraust du und hoffst du, dass das eine Sache ist, die gut ist, die belohnt wird. Weil du weißt, wenn du sanft und stille bist, dann wird der Herr dich am Ende segnen. Du musst nicht frustriert kämpfen, du musst auf deinen Herrn hoffen, weil er es dir gesagt hat. Darum vertraue ihm. Das Erste, was hier also wieder erwähnt wird, ist letztendlich die Beziehung zu Gott. Denn wenn du keinen sanften und stillen Geist hast, wenn du ständig streiten musst und irgendwie selbst dein Leben und dein Schicksal und deine Zukunft bestimmen willst, als seist du selbst der Herr, dann liegt das daran, dass du gar nicht auf den Herrn hoffst. Dich gar nicht mit allem, was du bist und hast, auf den Herrn geworfen hast und alles von ihm erwartest. Wenn du aber eine Beziehung zu Gott hast und ihm wirklich vertraust und weißt, er wird alles gut machen in Zukunft, dann kannst du dich getrost unterordnen. Und das ist das Zweite, was der Apostel jetzt hier nennt, Vers 5. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Sie hofften auf Gott und unterstellten sich ihren Männern und überließen ihnen getrost die Führung und richteten sich nach dem, was sie sagten. Aber was heißt das konkret? Also wie sieht das aus, auf Gott zu hoffen und sich den Männern unterzuordnen? Nun, der Apostel gibt uns von diesen heiligen Frauen, die er erwähnt, nun ein spezifisches Beispiel, ein konkretes Vorbild. Wir können sagen, die First Lady unter den alttestamentlichen Frauen. Sarah, die Frau des Abrahams. Vers 5, Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah, dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Anhand von Sarah sehen wir nun also, was konkret Unterordnung bedeutet. Und ich habe es bereits erwähnt, biblische Unterordnung hat zwei Flügel, die zwei Flügel der biblischen Unterordnung, die nicht voneinander getrennt sind und der Übergang ist fließend, beides gehört zusammen. Gehorsam und gebührende Hochachtung. Sie gehorchte ihrem Ehemann und sie nannte ihn Herrn. Die einzige Stelle, die wir haben, wo Sarah Abraham Herr nennt, findet sich in Genesis 18. Und wenn du magst, kannst du mal gerne mit mir aufschlagen zu dieser Stelle. Genesis Kapitel 18. Die Situation wird euch bekannt sein. Sie ist folgende. Abraham bekommt unangekündigten Besuch. Drei Männer stehen plötzlich vor ihm. Es war der Herr selbst und zwei Engel. Abraham ahnt, dass dies kein normaler Besuch ist. Er verneigt sich zur Erde. Er bietet ihnen Essen an, dass sie sich stärken, dass sie ruhen. Und dann heißt es Vers 6, Genesis 18, Vers 6. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Kennt ihr das, liebe Frauen, wenn eure Männer spontan Besuch mit nach Hause bringen und dann muss plötzlich alles ganz schnell gehen? In Windeseile muss was vorbereitet werden, ohne Ankündigung. Dazu braucht man einen sanften und stillen Geist, um nicht zu murren, nicht zu meckern, nicht zu klagen. Wie es heißt in der Heiligen Schrift, dass wir gastfreundschaftlich sein sollen, ohne zu murren. Und tatsächlich, Sarah gehorcht. Sie tut, was Abraham sagt. Die Männer aßen und sie tranken, sie unterhielten sich. Wo ist Sarah? Nun, Sarah hält sich in den Hintergrund. Sie mischt sich hier gar nicht in das Gespräch ein. Sie ahnt, das müssen irgendwie sehr besondere Männer sein, denn Abraham lässt extra ein zartes Kalb schlachten. Es müssen wirklich Ehrengäste sein. Sie bleibt aber in der Nähe. Sie will ja zuhören, was dort passiert. Vers 9. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, siehe. Und dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und so Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Also Sarah hört diese wundersamen Worte, dass sie schwanger werden soll. Da gibt es noch ein Problem, wie ihr wisst, Vers 11. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Und es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Das heißt, beide waren sehr alt, sodass sie eigentlich keine, physisch gesehen, keine Kinder mehr zeugen konnten. Diese Tage waren schon lange vorbei. Wie reagiert also Sarah nun auf diesen Ausspruch des Herrn? Vers 12. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und auch mein Herr ist ja alt. Also, Sarah lacht über diese Worte. Aber schaut, sie lacht in ihrem Innern. Das heißt, sie lacht nicht laut. Sie spottet nicht lauthals über ihre Gäste. Sie blamiert hier Abraham nicht durch ihr Verhalten. Sie behält es für sich. Sie hält sich selbst im Hintergrund. Und jetzt spricht sie mit sich selbst. Wir erfahren hier in der Heiligen Schrift, wie ihre Gedankenwelt aussieht, wie sie zu sich selbst sprach. Sie sagt sich, wie soll das gehen? Sollte ich jetzt in meinem hohen Alter noch dieses Verlangen hegen, irgendwie Kinder zu zeugen? Ich bin zu alt dafür. Und hier nun die Stelle, auf die Petrus Bezug nimmt. Sie sagt, und auch mein Herr ist ja viel zu alt. Und dann achtet darauf, warum Petrus diese Stelle hier gebraucht. Sie nennt Abraham nicht bloß ihren Herrn vor anderen Leuten. Das ist nicht bloß irgendwie ein Lippenbekenntnis. Sie spricht so in ihrem Inneren. Sie meint es wirklich so. Das ist ihre wirkliche innere Überzeugung. Das ist nicht irgendwie eine dahergesagte Floskel. Es ist ihre Herzenseinstellung. Denn wir erfahren hier ihre Gedanken, ihre eigenen Selbstgespräche. Und selbst hier nennt sie ihren Mann Herrn. Sie sieht ihn als Leiter, als Führer, als ihr Haupt, als ihr Gebieter. Sie meint es von Herzen so. Sogar in ihren Gedanken, in ihren persönlichen, privaten Überlegungen ihres Herzens denkt sie von Abraham, ihren Mann, als ihren Herrn. Obwohl sie all seine Macken und Schwächen und Fehler kennt über all die Jahre. Sie hat dennoch größte Hochachtung und Ehrerbietung ihm gegenüber. Sie akzeptiert seine Stellung, die der Herr ihm gegeben hat. Und es gefiel Gott, dass Sarah ihren Ehemann Herrn nannte, so dass er es in die Heilige Schrift aufnehmen ließ und der Apostel sogar noch einmal Bezug darauf nimmt und das Ganze betont wird. Nun, das sind die zwei Flügel biblischer Unterordnung. Auf der einen Seite Gehorsam, das heißt die Führung, die Leitung des Ehemannes zu akzeptieren und zu folgen, seinen Willen tun zu wollen, danach zu streben, dem Mann in allem zu gefallen, nach seinem Willen zu fragen, seinen Willen ernst zu nehmen und seine eigenen Entscheidungen danach zu richten. Man fürchtet sich davor, und wir wissen, die Heilige Schrift sagt, die Ehefrau soll den Ehemann fürchten, man fürchtet sich davor, etwas zu tun, was dem Ehemann missfallen könnte, was gegen seinen Willen geht. Man erfüllt seine Aufgaben ohne zu murren, bereitwillig, freudig, fleißig, treu und man verunehrt den Ehemann nicht durch sein Verhalten. Man möchte hören, was der Mann sagt und man möchte sich nach seiner Führung richten. Unterordnung. Gehorsam. Nun, wir wissen, dass es darauf beschränkt, dass man nur das tut, was nicht gegen Gottes Willen ist. Das heißt, wir werden nicht aufgefordert, die Frauen werden nicht aufgefordert, gegen Gottes Willen, das heißt, irgendetwas Sündigem zu gehorchen. Und es heißt auch nicht, dass die Frau dem Manne nie was sagen kann, denn wir haben selbst bei Abraham und Sarah mehrere Stellen, wo die Sarah dem Abraham was sagt, wo sogar Gott sagt dann in 1. Mose Kapitel 21, Vers 12, in allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Das sind jetzt Worte Gottes zu Abraham. Hier geht es um eine konkrete Sache, wo er wirklich auf Sarah hören sollte. Das heißt, natürlich waren die beiden ein reifes Ehepaar, das sich miteinander ausgetauscht hat, wo die Frau selbstverständlich auch ihre Ansicht kundtun konnte. Ein Mann sollte niemals gleichgültig mit der Meinung seiner Frau umgehen. Natürlich sollte er auch ihren Rat schätzen und auch berücksichtigen. Alles andere wäre sehr, sehr ungesund. Und wir hören ja bald, mit wie viel Einsicht und Sanftmut ein Ehemann mit seiner Ehefrau umgehen soll. Das hören wir dann in den nächsten Versen. Aber zunächst sprechen wir heute über die Pflichten der Frauen. Und die Frau soll verstehen, dass immer noch ihr Mann der Leiter ist und das Sagen hat. Sie kann ihre Sicht der Dinge, ihre Meinung, ihre Wünsche selbstverständlich kundtun, aber immer mit größtem Respekt und mit der Bereitschaft, dem Mann zu folgen und sich seinem Willen zu fügen. Gehorsam zu sein. Von Herzen, ohne zu kämpfen, ohne Aufstand, zu verstehen, dass letztendlich der Mann die Verantwortung vor Gott trägt und die Entscheidung dann fällen muss. Der zweite Flügel, neben Gehorsam, ist dann gebührende Hochachtung, und zwar von Herzen. Wie gesagt, diese beiden Flügel sind unzertrennlich, sie bilden eine Einheit, sie gehören zusammen. Es geht nicht bloß darum, dass du automatisch alles tust, was der Mann sagt. Ja, das sollst du. Aber es muss mit einer inneren, gebührenden Einstellung der Ehrerbietung einhergehen. Du musst deinen Mann wirklich ehren und ihn nicht geringschätzig behandeln. Weder in deinen Gedanken, noch in deinen Worten, noch in deinen Taten, sondern mit größter Wertschätzung und Ehrerbietung dem Mann stets mit höchstem Respekt zu begegnen. Das heißt, du bist nicht frech, du bist nicht vorlaut, nicht herrisch, nicht zänkisch, sondern drückst deine Anerkennung allein mündlich schon aus. Aber man sieht es, es ist schon eine Einstellung deines Herzens. Man sieht es in allen Bereichen deines Lebens. Es zeigt sich an so vielen Stellen im Alltag. Allein schon, wir haben schon mal darüber gesprochen, wie du deinen Mann begrüßt. Wie du mit ihm redest. Wie du über ihn redest, vor anderen. Wie du dich in Gesprächen benimmst, wenn du gemeinsam mit deinem Mann sprichst, mit jemandem und so weiter und so fort. Wir können über so viele Bereiche sprechen. Zeigst du deinem Ehemann, dass er eine ehrwürdige Respektperson ist für dich, die du mit Hochachtung behandelst, eben als deinen Herrn? Wie denkst du und wie sprichst du über deinen Mann? Was wir hier hören von dem Apostel Petrus ist weit, weit entfernt von allem, was unsere heutige Zeit uns vorlebt und uns lehrt. Daran kannst du sehen, wie weit und wie weit auch die Gemeinden schon von Gottes Wort abgekommen sind. Noch einmal, möchtest du wirklich den Herrn gefallen? Möchtest du schön sein in seinen Augen? Dann schmücke dich mit diesem sanften und stillen Geist, der köstlich ist in seinen Augen. So lerne von Sarah. Und das führt uns dann zu unserem zweiten Punkt, wie du eine Tochter Sarahs sein kannst. Vers 6. Wie Sarah den Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Petrus sagt, dass die gläubigen Frauen sich an Sarah orientieren sollen. Das heißt, ihr Wesen nachahmen sollen. Wie eine Tochter die Mutter nachahmt. So sagt Jesus ja auch in Johannes Kapitel 8, wer ein Sohn Abrahams ist, der sollte auch seine Werke tun. Das heißt, wer den Glauben Abrahams hat, sollte auch gemäß dem Glauben Abrahams handeln. Wer nun eine Tochter Sarahs ist, wird ihre Werke tun. Wann bist du eine Tochter Sarahs? Also wann wandelst du in ihren Wegen von einem sanften und stillen Geist? Nun, wenn du zwei Dinge tust, Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Du bist ein Kind Sarahs geworden, indem du Gutes tust und keinerlei Schrecken fürchtest. Also, indem du praktisch das Gute tust, was Sarah tat, was die Heilige Schrift auffordert zu tun. Damit ist natürlich insbesondere die guten Werke einer stillen und sanften Ehefrau gemeint, die sich ihrem Mann unterordnet und gehorcht. Das heißt, die Pflichten einer Ehefrau und Mutter, sie zu erfüllen und die guten Werke zu tun. Wie wir lesen in Titus Kapitel 2, Vers 4, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihren Männern zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Bist du eine Tochter Sarahs, dann wirst du diese guten Werke tun, Tag für Tag. Du wirst wandeln in dieser Berufung, du wirst zufrieden sein mit der Rolle, die der Herr dir zugeordnet hat. Du wirst dort, wo der Herr dich hingestellt hat, diese guten Werke wirken. Taten der Nächstenliebe, der Gastfreundschaft, Güte gegenüber deinem Mann, deinen Kindern, den Geschwistern zu zeigen, gegenüber den Fremden, in Gehorsam und Unterordnung reich zu sein an guten Werken, die getan sind aus einer Einstellung des guten Geistes Gottes, eines sanften und stillen Geistes, geformt durch Gott selbst in deinem Wesen. Nun, bei diesem Thema Unterordnung kommt sogleich bei so mancher Frau Angst und Schrecken auf, weil man sich sagt, was ist denn, wenn mein Mann mich jetzt irgendwie schlecht führt? Und man hat Angst davor, dass der eigene Wille nicht zählen könnte. Man hat Angst vor der Zukunft. Und was passiert, wenn ich ihm jetzt die Führung überlasse und nicht mehr streite und zanke und aufhöre zu versuchen, ihn zu erziehen und zu manipulieren und all das dann? Ja, was dann? Angst und Schrecken? Nun, Sarah, der Name bedeutet Fürstin. Fürstin. Sie ist eine Fürstin. Sie sollte nicht irgendwie eingeschüchtert sein, nicht schreckhaft. Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Denn wer Gottes Willen tut, braucht keinerlei Schrecken fürchten. Habe kein furchtsames Wesen, vertraue dem Herrn, gehorche ihm ganz, hoffe ganz auf deinen Gott, sei tapfer und mutig, unerschrocken im Geist, lebe ganz in deiner Berufung, verstehst du? Solange du das Gute tust allen gegenüber, solange du gehorchst, in Unterordnung lebst, brauchst du dich nicht zu fürchten, komme was wolle. Du brauchst dich vor keinem Schrecken fürchten, vor keiner Bedrohung, denn du folgst Gottes Geboten und du erfüllst das, was er dir aufgetragen hat. Du wirst nicht zu Schanden werden. Sei mutig und stark und tapfer, unerschrocken, ohne Angst, ohne Sorgen. Du kannst angstfrei, sorgenfrei, unbekümmert leben, weil du weißt, dass du Gottes Willen tust, indem du diesen Weg gehst. Du sagst nicht, aber meine Rechte, mein Willen, meine Wünsche. Du sagst, Gottes Wille, sein gutes Recht. Und ich will gerne tun, was er sagt. Ich will mich gerne unterordnen, gerne gehorchen, gerne meinen Ehemann ehren. Und so hoffst du ganz auf Gott und fürchtest keinen Schrecken, komme was wolle. Bist du so eine Tochter Sarahs? Eine Tochter der heiligen Frauen? Lass mich euch ein Beispiel geben, das sowohl Spurgeon als auch Georg Müller gebracht haben. Beide erzählten diese Begebenheit, das bei beiden gelesen. Und das spielte sich wahrscheinlich in Deutschland ab und lief ungefähr so. Ein ungläubiger Mann hatte einen sehr, sehr unangenehmen Charakter. Er war ein starker Trinker und war oft abends lange weg in den Kneipen, kam betrunken nach Hause und so weiter. Aber er hatte eine Frau, die einen sehr, sehr liebevollen und gottesfürchtigen Charakter hatte. Sie war Christin von ganzem Herzen. Und bei all dem schimpfte sie nie, sie beschwerte sich nicht, sie blieb stets freundlich, sie kümmerte sich um ihren Mann in fürsorglichster, liebevollster Weise, wenn er nach Hause kam. Und eines Tages saß der Mann mal wieder nachts in seiner Stammkneipe und brüstete sich, ja, er protzte vor seinen Saufkumpanen. Und er sagte, ich wette mit euch, wenn ich euch jetzt um diese Uhrzeit in der Nacht mit nach Hause nehme, dann wird meine Frau aufstehen und wird uns die Tür öffnen und uns königlich begrüßen. Und sogar für uns das Abendessen zubereiten, wenn ich danach frage. Sie ist unterwürfig wie ein Lamm. Das konnten die Männer im besten Willen nicht glauben. Denn von ihren Frauen waren sie anderes gewöhnt. Also wenn sie aufkreuzen würden um diese Uhrzeit, würden sie ihr Nudelholz zücken und die Männer vom Hof jagen. Das erwarten sie eigentlich. Also sie sind sehr skeptisch, aber sie nehmen die Wette an und sie machen sich auf zu dieser Frau nach Hause. Und tatsächlich, mitten in der Nacht, öffnet die Frau höflichst die Tür. Als der Mann fragte, was es denn zu essen gäbe, bereitete diese Frau eine liebevolle Mahlzeit für die Männer zu. Ohne zu murren, ohne zu klagen, ohne sich zu beschweren. Und als sie all ihre Arbeit verrichtet hatte, ging sie still auf ihr Zimmer. Ein schlechtes Gewissen überkam die Männer. Und sie fragten, wie kannst du so eine herzensgute Frau so schlecht behandeln und unglücklich machen? Du solltest dich was schämen. Und sie verließen das Haus. Nun, der böse Ehemann, er wurde ebenfalls überführt. Und er bekehrte sich schließlich und wurde ein hingegebener Christ. Sie gewann ihren Mann ohne Wort, sondern nur durch ihr Leben. Durch ihr sanften und stillen Geist. Lerne von heiligen Frauen. Lerne von diesen Vorbildern der heiligen Frauen. Lerne von Sarah, deinen Mann zu gehorchen und ihm mit gebührender Hochachtung zu begegnen. Wie kannst du das tun? Indem du ganz auf Gott hoffst, der dir dieses geboten hat und indem du keinen Schrecken fürchtest. Warum? Weil du Gottes Willen tust. Und wenn du Gottes Willen tust, indem du einen sanften und stillen Geist hast, musst du dich niemals fürchten, etwas zu verpassen, etwas zu verlieren, etwas einzubüßen. Dir entgeht nichts, denn du hast ewigen Lohn. Denn Gott sieht dieses köstliche, wunderschöne Wesen. Und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Glückselig bist du, kostbar und teuer und wunderschön in Gottes Augen, wenn du diesen Weg gehst, in der Hoffnung Gottes. Nun, drittens, was können wir anderen jetzt daraus lehren, die wir keine Ehefrauen sind? Nun, wir wissen, dass das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau das Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln soll. Wenn wir nun an den Abendmahlstisch kommen, dann begegnen wir dem Bräutigam unserer Seele. Dann begegnen wir unseren Ehemann, unserem Eheherrn, Jesus Christus. Und ich will dich fragen, hast du ihn wirklich geehrt in den letzten Tagen? Bist du ihm mit größter Hochachtung und tiefster Ehrfurcht begegnet? Hast du ihm gehorcht? Dem Bräutigam deiner Seele, hast du ihm gehorcht? Hast du Gutes getan? Hast du ihm nicht nur Herrn genannt, sondern war es eine Einstellung deines Herzens und hast du seinen Willen getan? Hast du dich ihm gegenüber geschmückt mit Sanftmut und Stille, indem du dich ganz untergeordnet hast, ihm kein Wort widersprochen hast, sondern ganz seinen Willen ausgerichtet hast? Oder wolltest du deinen eigenen Willen durchsetzen? Hast du ihn verunehrt durch dein Denken, Reden und Handeln? Jetzt ist die Gelegenheit, zu deinem Bräutigam zu kommen und ihn herzlich um Vergebung zu bitten. Die Gemeinschaft zu ihm zu erneuern. Lasst uns demütig vor ihm erscheinen. Als seine heilige Braut, als seine Gemeinde demütig vor ihm erscheinen. Gott sei Dank, dass wir so einen zutiefst liebevollen, sanften, gnädigen und geduldigen und vergebungsbereiten Bräutigam haben, der uns erneut willkommen heißt und seine Braut reinigt von all ihrer Schuld. Er sagt uns neu, ganz neu zu im Abendmahl, er hat sich uns ganz geschenkt, ganz hingegeben für seine geliebte Braut. Und so lasst uns heute Morgen auch kommen mit dieser Einstellung und uns ihm ganz neu, ganz hingeben und für ihn leben, weil er es wert ist. Amen. Amen.